Er umklammerte das dünne Holzgeländer, stellte einen nackten Fuß auf die unterste Stufe und begann sich mühsam hinaufzuschleppen. Wie ein greiser Bergsteiger auf dem Mount Everest stellte er einen Fuß vor den anderen und spürte dabei, wie mit jedem qualvollen Schritt seine Atmung flacher wurde. Bald schmerzten seine Beinmuskeln, die eine solche Belastung nicht mehr gewohnt waren. Doch er ging weiter, sogar als er jemanden hörte, weit weg und verzerrt, der nach ihm rief.
»Dad!«
Dann wieder.
»Dad!«
Victor ignorierte das Rufen und stieg weiter. Es waren nur noch wenige Stufen zu gehen. Danach kam eine weitere Tür und hinter der ein zweiter Lichtschalter, der ertastet werden musste. Er würde gleich da sein. Inzwischen waren mehr Geräusche von unten zu hören. Sirenen. Die Feuerwehr war eingetroffen. Victor stand an der Tür. Obwohl ihm vom Aufstieg schwindelig war, gelang es ihm, den Knauf zu drehen und den Raum zu betreten. Blind klopfte er die Wand rechts von sich ab und erwischte tatsächlich den Lichtschalter. Als er in das Zimmer ging, stach ein Holzsplitter in seinen rechten Fuß. Doch Victor beachtete es nicht. Hier oben wurden die Geräusche von unten zu einem schwachen Murmeln. Er blickte sich um, vergaß für einen Moment, wohin er sehen musste, denn er war verwirrt. Es war ewig her, seit er hier oben gewesen war. Wo war es? Das grelle Licht blendete Victor und warf lange Schatten.
»Wo?«
fragte er laut und versetzte sich mit seiner Verzweiflung selbst in Angst und Schrecken. Die Schatten bekamen eine gräuliche Tönung und Victor wurde bewusst, dass er hustete. Dann schien eine Ecke des großen Dachbodenraums im Nebel zu verschwinden, der, wie Victor rasch begriff, gar kein Nebel war. Der Rauch war ihm hierher gefolgt. Er stieg neben ihm auf, schlängelte sich weiter in das Zimmer hinein und kroch seine Beine hinauf, während Victor immer wieder hustete. Die Feuerwehrleute müssten eigentlich schon im ersten Stock sein und in Victors Schlafzimmer nach ihm suchen. Wie lange würde es dauern, bis sie hier oben waren? Unter seinem ständigen Husten krümmte Victor sich, presste sich seine faltige Hand auf den Mund. Er sank auf die Knie und dann, als ganze Teile des Raumes verschwanden, war für Victor nichts anderes mehr da als Nebel. Asche zu Asche. Sarah blickte hinüber zu Hope Brown, deren gesamte Aufmerksamkeit dem jungen Vikar der St. James Church galt. Der Geistliche sah gerade ein weiteres Mal auf seine Armbanduhr. Sarah fröstelte. Und sie bereute es, ihren Wintermantel zu Hause gelassen zu haben. Allerdings hatte sie ja auch nicht vorgehabt, heute Nachmittag zu einer Beerdigung zu gehen. Nur wenige Leute waren um den Sarg versammelt, der nahe einem offenen Grab im äußersten Winkel des alten Friedhofs stand. Genau genommen waren es, außer den unmittelbaren Angehörigen, nur die wenigen Frauen, die regelmäßig in die Kirche gingen und wahrscheinlich keine Veranstaltung der St. James Church versäumten. Hartgesotten, diese Frauen, dachte Sarah. Denn obgleich die alte Kirche in der Dorfmitte stand, schienen die Herbstwinde sie stets zielsicher zu treffen und die große alte Eibe daneben raschelte unaufhörlich. »Um Gottes Willen«, murmelte der Mann neben Sarah. Sie kannte ihn von früher. Es war Dominic, einer von Victor Hamblins Söhnen. Er war in den frühen 50ern und hatte im Ort seit langem den Ruf, mit Geld nur so um sich zu schmeißen. Auf der Höhe des Wirtschaftsaufschwungs war der Champagner bei ihm in Strömen geflossen und Dominic hatte 50 Pfundscheine wie Konfetti verstreut. Aus seinem leicht orangenen Teint folgerte Sarah, dass er sich neuerdings eher um seine künstliche Sonnenbräune kümmerte. Neben ihm stand seine Frau Vanessa, Miteigentümerin von Cool Solutions, dem vermeintlich trendigen, auf jeden Fall aber teuersten Laden für Innenausstattung im Dorf. Sie hatte weit aufgerissene Augen. So als ob sie explodieren würde, sollte sie noch eine Minute länger hierbleiben müssen. Ihm gegenüber auf der anderen Seite des Grabes stand Susan Hamblin in einem strengen, grauen Kostüm, wie es nur verkniffene Buchhalterinnen tragen konnten. Während des kurzen Trauergottesdienstes hatte Sarah staunend beobachtet, wie Susan auf ihr Handy eintippte. Sicher hatte sie E-Mails geschrieben. Und direkt neben Sarah stand das letzte Mitglied der eigentlichen Trauergemeinde. Ihre Freundin Hope. Sarah stellte Blickkontakt zu ihr her und Hope verdrehte die Augen, was wohl so viel hieß wie: Siehst du, was ich alles ertragen muss? Sarah hatte sich kurzfristig bereit erklärt, Hope zum Begräbnis des alten Mannes zu begleiten, der von ihr gepflegt worden war. Dreimal täglich hatte Hope nach Victor gesehen und den alten Mann mit der Zeit liebgewonnen. Er war schon wunderlich. Komisch irgendwie, weißt du? Hatte sie Sarah erzählt. Aber er hatte auch was richtig Liebes an sich. Was seine Sprösslinge und deren rare Besuche anbelangte, wusste Hope nichts Nettes zu berichten. Und Sarah kannte Hope gut genug, um zu wissen, dass sie ungern über Leute urteilte. Ihr Schweigen allerdings sprach Bände. Eine weitere Windböe wirbelte totes Laub zwischen den verwitterten Grabsteinen auf. Alle warteten jetzt auf Sprössling Nummer 3. Hope drückte kurz Sarahs linke Hand. »Danke, dass du mitgekommen bist, Sarah«, flüsterte sie. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange warten müssen.« »Ist schon gut«, antwortete Sarah. Wenigstens spielte das Wetter halbwegs mit. Zwar drohten die grauen Wolken mit Regen, doch bisher war es trocken geblieben. Schließlich schüttelte Reverend Hewitt den Kopf. »Ich fürchte, dass wir wirklich nicht länger warten können. Ich habe noch eine Trauung in East Charlton, also sollten wir anfangen, nicht?« Der Vikar, dessen dicke schwarze Brille glänzend zu seinem windzerzausten dunklen Haar passte, fällte diese Entscheidung mit demselben reduzierten Elan, mit dem Sarah ihn hatte predigen hören. Ja, er war ein sanfter Mann, verheiratet mit einer stillen, kuhäugigen Frau, die für die Krippenspiele an Weihnachten zuständig war. Man konnte sich das Paar kaum gütiger und ruhiger wünschen. »Genau«, pflichtete Dominik ihm bei, was ihm zustimmende Blicke seitens seiner Frau und seiner Schwester eintrug. »Wir haben alle noch etwas anderes zu tun, oder? Und Terry, na, ihr kennt ja Terry.« Wie aufs Stichwort kam Terry zu ihnen. Nun, er torkelte herbei, wäre wohl die passendere Beschreibung. Offensichtlich hatte er sich mit einem flüssigen Frühstück im Railway Arms für die Beisetzung seines Vaters gestärkt. Und er hatte sich sogar für den Anlass besonders gekleidet, denn über seinem massigen Bauch spannte sich ein schwarz-weißes Metallica-T-Shirt. Sarah nahm an, dass die Garderobenauswahl in Terrys Wohnwagen eher begrenzt war. Aber jetzt war er hier eingetroffen. Und so konnte der letzte Akt des Schauspiels beginnen. Erster Auftritt: Susan. Wie nett, dass du gekommen bist, Terry! Zweiter Auftritt: Dominik. Er konnte sich ebenfalls nicht verkneifen, Terrys verspätetes Erscheinen zu kommentieren. Kannst du nicht mal zu der verfluchten Beerdigung deines eigenen Vaters pünktlich erscheinen? Terry schwankte leicht, als würden ihn die Vorwürfe wie Windböen anwehen und seinen Körper in Bewegung versetzen. Doch er erholte sich rasch und nahm wieder seine vorherige Haltung ein. Ja, ihr habt's gerade nötig, als hätte euch der alte Sa... Er brach mitten im Wort ab, was vielleicht an dem Vikar mit seinem Messbuch lag, der die Geschwister beobachtete.